Hallo zusammen, ich bin Christian Endres. Ich kenne mich gut mit Superhelden und Prinzessinnen aus. Ihr hört den Podcast Nerds gegen Stefan und in der Folge heute plaudern wir über Superhelden und Fantasy-Antiheldinnen. Und wenn ihr ein Kapitel überspringen wollt, könnt ihr das unten in den Kapitelmarkern tun.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder zwei ganz wunderbare und fantastische Gäste, nämlich den André und den Christian. Hallo ihr beiden und wer seid ihr denn?
Ich bin der André Jarosch, ich bin einer der Vorsitzenden der 100 Questengesellschaft, Herausgeber der Rollenspiele Mythras, das Fantasy-Rollenspiel, M-Space, das Science-Fiction-Rollenspiel und demnächst Destined, das Superhelden-Rollenspiel. Ja, Rollenspieler seit 1984, habe alles Mögliche gespielt im Laufe der ganzen Zeit, bin auch sonst im utopisch-fantastischen Medienbereichen unterwegs, aber hauptsächlich Filme, Bücher, Serien. Mit Comics habe ich eigentlich noch nicht so viel am Hut und mit Computerspielen schon gar nicht. Ja, und bin seit Anfang der 90er eigentlich hauptsächlich im W100-Bereich unterwegs, also Call of Cthulhu, RuneQuest und Co. Und bin in der Szene eigentlich ganz, ganz bekannt im ganzen Rollenspielbereich nur in meiner Nische. Ja, so viel zu mir.
Ja, hallo zusammen. Ich bin der Christian Endres. Comics, Fantastik in allen Medien und Formen sind schon seit meiner Kindheit Teil meines Lebens. Inzwischen auch die Berufung zum Beruf gemacht. Ich arbeite als Redakteur für Panini Comics und betreue da die deutschen Ausgaben der Comics mit Spider-Man, Batman, Wonder Woman, dem Witcher und Conan. Dann schreibe ich für den Tagesspiegel und für andere als Journalist Artikel zum Thema Comics. Inzwischen veröffentliche ich auch selber Romane und Kurzgeschichten aus den Bereichen Fantasy, Science Fiction, Krimi, auch mal Horror. Ja, das war's eigentlich schon.
Da muss ich mal ganz interessiert nachfragen. Ich lese deinen Namen ja immer sozusagen in den Vorworten von den ganzen Panini-Comics. Ist das Wissen, was du hast, oder musst du immer erstmal nachlesen, wie diese ganzen Cross-Handlungsstränge sind und die Figur war schon mal da und die Figur ist da mal aufgetaucht?
Beides. Das ist so wie so eine Art Register im Hirn. Du musst immer wissen, wo du es findest oder wo du es nachschlagen oder nachrecherchieren kannst. Es wäre utopisch anzunehmen, dass ich jede Info, jede obskure Figur, jede Storyline immer sofort parat hätte. Und das könnte man auch gar nicht leisten im Arbeitsalltag. Dann stellt euch mal das Gewicht an Comicboxen vor, das ich herumschleppen müsste, um an bestimmte Hefte heranzukommen, um irgendwas nachzurecherchieren. Aber ich weiß eigentlich immer grob oder ziemlich genau, in welche Richtung zumindest ich nachschauen oder nachprüfen muss, und das ist die halbe Miete. Und das Internet macht es dann heutzutage noch ein bisschen leichter, oder digitale Comics zum Beispiel auch, das Nachschlagen.
Jetzt hast du dich ein bisschen entzaubert. Ich dachte, du hast wirklich das Gehirn so groß wie eine Bibliothek für Comics.
Ja, das wäre natürlich super, aber stell dir vor, ich würde damit jetzt hier total rumprotzen und dann würde es wirklich mal geprüft werden und ich würde irgendeine Mini-Referenz aus irgendeiner Crisis-Story von vor 40 Jahren nicht mehr parat haben. Und dann wäre der Teufel los. Also sage ich hier lieber, natürlich bin ich ein Nerd und habe ein gewisses Nerdwissen, aber es gehört halt auch Recherche und eben das Zurechtfinden im Kosmos sozusagen der Universen, der Comicverlage dazu.
Okay, sehr schlau, sehr bescheiden. Wir starten ganz kurz mit zwei Themen vor dem Thema, bevor wir richtig reinstarten. Und da wir heute ein wirklich spannendes Thema haben, handeln wir diese Themen vor dem Thema wirklich rasch ab. Und zwar erstmal mit einer kleinen Hausmitteilung sozusagen. Vor kurzem war mein Co-Moderator André Würfelheld zu Gast bei Todes Nerdcast, einem Podcast, der unter anderem popkulturelle Prominente wie beispielsweise allerlei SynchronsprecherInnen und eben auch den Würfelheld interviewt hat. Und offenbar hat der Würfelheld da auch noch ein bisschen Werbung für mich gemacht, denn auch ich wurde für ein Interview auserkoren. Das war ein riesiger Spaß, aber ich kann ungelogen heute am Tag der Aufnahme nicht mehr sagen, worüber wir da eigentlich erzählt haben. Denn es ist ja nun kein Geheimnis, dass ich immer recht viele Stichpunkte mache, weil ich ungern die Kontrolle im Podcast verliere. Aber das war wirklich alles spontan. Ich war unvorbereitet, wusste überhaupt nicht, worum es eigentlich geht, zumal ich jetzt nicht irgendwie Themenschwerpunkte habe, wie zum Beispiel der Würfelheld, der hat ja primär über seine Blindheit und generell Inklusion gesprochen. Nicht nur, aber auch im Nerd-Bereich. Aber so ein Own-Voices-Thema habe ich ja nun nicht. Und ja, ich war aufgeregt. Es ist wie im Rausch an mir vorbeigegangen. Ich erinnere mich schämhaft. Aber der Todde, der ist ein ganz feiner Kerl und deshalb gönne ich ihm von Herzen jeden Klick. Also schaut doch mal in die Shownotes und hört euch die beiden Folgen mit André und mit mir an. Und gerne auch die restlichen Folgen. Und mit dem zweiten Thema vor dem Thema leite ich schon ein wenig auf das Hauptthema, denn es geht ja um SuperheldInnen und passenderweise um ein gerade jetzt im Crowdfunding befindliches Rollenspiel, bei welchem eben solche SuperheldInnen eine Rolle spielen. Und da nehme ich doch gleich mal das Stichwort. Die 100-Questen-Gesellschaft e.V. ist ja ein mittlerweile etablierter Verein, mit einem guten Leumundzeugnis und einer kleinen, aber feinen Fanbase. Warum publiziert ihr trotzdem per Crowdfunding und nicht etwa, in Anführungszeichen, ganz normal als Verlag oder so neumodisch wie Book on Demand?
Also eigentlich sind wir ja, also wir sind ein Verein und kein Verlag. Dadurch sind unsere geldlichen Mittel natürlich begrenzt. Und unsere Kalkulation natürlich auch immer mager, weil erstens dürfen wir keinen Gewinn erwirtschaften, zweitens wollen wir das eigentlich auch gar nicht. Wir machen das alles ehrenamtlich und das, was wir bekommen als Mitarbeiter, ist ein Freiexemplar oder höchstens mal eine Aufwandsentschädigung, wenn irgendwo mal wirklich was anfällt, was wirklich ins Geld geht. Und versuchen unsere Kalkulation alle immer klein zu halten. Das heißt aber auch, passende Auflagen drucken zu lassen und nicht zu viele und nicht zu wenig. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass wenn wir ein Abenteuer haben für Mythras, dann lassen wir unsere Standardauflagenstärke drucken und fahren eigentlich ganz gut damit. Wenn aber irgendwo ein Projekt kommt, wo wir uns überlegen, unsere kleine Bereich an Fans, die wir gut mit bedienen können, interessiert das wirklich alle davon oder sind wir da selbst dafür schon zu nischig? Dafür interessiert es aber vielleicht andere Leute aus der Rollenspielszene, die sonst gar nicht so in Mythras Bücher reingucken. Und das sind dann immer Fälle für Crowdfunding. Denn einfach so, klassisches Verlagsmodell, wie du so schön sagst, heißt ja, dass wir selber kalkulieren müssen und selber einschätzen müssen, wie viel wir drucken. Und entweder trifft man es genau, dass man mit der Auflage richtig hinkommt. Oder wenn wir die Nachfrage überschätzt haben, ja, dann liegen hier Bücher auf Halde und wir haben halt kaum Möglichkeiten, da irgendwie was gegenzusteuern, weil wir eben auch nicht besonders große Rücklagen haben. Und das würde heißen, dass vielleicht irgendein späteres Projekt dann erstmal nicht stattfinden kann, sondern sich verzögern müsste, nur weil wir einmal falsch kalkuliert haben. Das wollen wir halt nicht. Andersrum natürlich genauso. Wenn wir zu wenig drucken und die Nachfrage aus der sonstigen Rollenspielszene einfach größer ist, als wir erwartet haben, dann ist unsere Kleinauflage ganz schnell ausverkauft und wir müssen nachdrucken. Und zweimal eine Kleinstauflage drucken ist halt teurer pro Buch auf jeden Fall, als gleich eine passende Auflage zu drucken. Deswegen ist das immer so eine zwiespältige Sache. Ja, und Book on Demand? Nee, wir wollen ja schließlich Bücher haben, die auch theoretisch in Buchläden beziehungsweise in Rollenspielläden stehen können. Und die wir an befreundete Händler und Gruppen weitergeben können, damit die anbieten können. Und Book on Demand würde ja in dem Augenblick heißen, dass wir immer nur Kleinstmengen selber da hätten und sonst immer darauf angewiesen sind, dass die dann genau passend nachgedruckt werden. Und nee, das gefällt uns nicht. Zudem kommt dann noch, dass wir einen Anspruch auf die Qualität der Bücher haben. Ja, unsere Cover sind bunt und der Inhalt ist nur in Anführungszeichen schwarz-weiß. Aber unsere Hardcover-Bücher werden im Offset-Druck gedruckt. Wir haben Lesebändchen drin, wir haben eine vernünftige Buchbindung und die meisten Print-on-Demand-Anbieter werden dann, wenn man sowas wünscht, eigentlich schnell super teuer. Und einfach ein Hardcover-Buch mit Klebebindung, nee, danke, da graust es mir. Das möchte ich dann doch nicht haben. Ja, und deswegen kommen wir für unsere Sonderfälle immer wieder aufs Crowdfunding zurück und sind damit ganz gut gefahren. Also Mythic Britain ist nach unserem Regelbuch das bestverkaufte Buch, was wir im ganzen Sortiment haben. M-Space, das Science-Fiction-Rollenspiel, konnten wir durch Crowdfunding realisieren, weil eben Leute dazugekommen sind und ein Science-Fiction-W100-Rollenspiel kaufen wollten, die sonst unser Mythras vorher nicht bestellt haben. Und jetzt warten wir mal ab, wie es bei Destined wird. Ob da Superheldenfreunde sich einfinden, die mit Mythras und M-Space bis jetzt keinen Kontakt hatten, oder ob es wirklich nur unsere kleine Fanbasis bleibt, die uns da die Stange hält. Ja, ich bin gespannt, was kommt.
Dann mal eine passende Frage an den Comic-Experten Christian. Ich bekomme in letzter Zeit gehäuft mit, dass Verlage immer mal wieder in fremden Medien herumwildern. Früher hat gefühlt jeder Rollenspielverlag ein eigenes Brettspiel herausgebracht. Letztes Jahr publizierte Panini Comics einen Dungeons & Dragons Kampagnenband. Der für Horror-Anthologien bekannte Literaturverlag Thorsten Loff hat ein eigenes Rollenspiel publiziert, nämlich Mein, so viel Werbung muss sein, also Kauf die Herbstlande. Und du hast beispielsweise deine 5 Prinzessinnen-Romane auch bei Crosscult herausgebracht, die ja für Comics und Mangas bekannt sind. Darum frage ich mal ganz frech, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Gilt diese Binsenweisheit nicht mehr in der Verlagsbranche?
Schwierig, das pauschal zu beantworten, weil ich glaube, dass bei den Beispielen, die du jetzt genannt hast, unterschiedliche Vorzeichen vorhanden sind. Zum Beispiel Crosscult, wo jetzt die Prinzessinnen von mir auch erschienen sind. Da gibt es jetzt seit 15 Jahren von Markus Rode, dem Cheflektor, das Romanprogramm aufgebaut, parallel zu allem, was da im Comic-Bereich passiert. Das war halt eine bewusste Entscheidung irgendwie damals zu Star Trek, Castle und James Bond. Damit fing das an mit so Multimedia-Tie-Ins. Und daraus wurde dann einfach ein richtiges Romanprogramm, wie es auch ein normaler Romanverlag hätte. Und bei den Rollenspielen bei Panini war ich zum Beispiel jetzt auch null involviert. Ich kann jetzt nur ins Blaue schießen. Vielleicht hängt da irgendein Lizenzdeal im Hintergrund dran, weil man ja auch die Dungeons & Dragons Comics und die Stranger Things meets Dungeons & Dragons Comics gebracht hat und nutzt dann da die Verbindung zu den Originalverlagen vielleicht. Aber das ist auch echt nur Spekulation von mir. Und prinzipiell dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich denke, dass immer mehr Nerds und Geeks in den Verlagen sitzen, die nicht nur ein Steckenpferd haben und die dann auch Interesse daran haben, ihre Lieblingsmedien vielleicht in den Verlag zu holen oder da was zu machen. Und dann die prinzipielle, die grundlegende verlegerische Kompetenz ist ja bei allen Sachen gleich. Ob du jetzt Comics oder Bücher veröffentlichst und eine gewisse Hingabe und Liebe da reinsteckst, ist dann unabhängig vom Medium. Und ich denke, wenn die richtigen Leute dran sitzen, dann kann ein Comicverlag genauso gut Romane bringen und ein Romanverlag genauso gut Rollenspiele bringen. Und die Sachen sind ja thematisch auch oft dann vernetzt, sodass das Publikum nicht irritiert ist, wenn es bei einem Comicverlag plötzlich Fantasy-Romane und Science-Fiction-Romane kriegt oder eben bei einem Fantasy-Horror- und Science-Fiction-Buchverlag plötzlich ein Rollenspiel.
Ja, so ein Crossover ist mir ja vor 2-3 Jahren jetzt auch schon mal aufgefallen, als die Firma Osprey, die ja sonst bekannt ist für ihre Bildbände zu irgendwelchen Militäreinheiten und so, plötzlich auch angefangen haben, Brettspiele und Rollenspiele herauszugeben. Und das fühlte sich auch ganz natürlich an, dass das so ist.
Die andere Betrachtungsweise ist vermutlich ein bisschen, ja, unspektakulär, aber wenn es einen Kuchen gibt, will jeder ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist halt die Verlagsbranche. Ohne dass es jetzt negativ gemeint ist, es ist einfach nur ein natürlicher Prozess in so einem marktwirtschaftlichen Gebilde wie einem Verlag.
Dann habt ihr jetzt quasi die perfekte Grundlage gelegt, denn wir kommen noch am Ende dieses Themas vor dem Thema zu einem kleinen Interview, denn wir vom Trash Talk unterstützen ja sehr gerne Newcomer und ich kam jetzt auf dieses Thema, weil ich letztens eine Pressemitteilung von einem neuen Urban Fantasy Roman bekam. Soweit ist das jetzt nicht ungewöhnlich, aber dann stutzte ich beim Verlag, denn das war Obscurati Publishing, die ja eigentlich ganz tief in der düsteren Indie-Rollenspielnische drin sind. Und da wurde ich neugierig, wie da denn eine Erstlingsautorin ins Programm kommt. Daher gibt's jetzt ein kurzes Interview. Wir haben ja schon drüber geredet, jetzt im Vorgespräch vor dem Interview. Jetzt haben wir sie da. Bess, hallo. Wer bist du denn und worum geht es in deinem Buch?
Ja, hallo. Das ist ja die Lieblingsfrage aller Autoren, ne? Eigentlich hat man nur das eigene Buch im Kopf, aber wie jemand fragt danach, Also klar, Bess ist mein Name, so nennen mich die meisten meiner Freunde. Eigentlich heiße ich Bernadette Klein. Und als Gamer habe ich einen Haufen Nicknames, die mal mehr, mal weniger bescheuert sind. Ich gehöre zu der Sorte Autoren, die ihr Leben lang nichts anderes sein wollten, aber trotzdem erst mit 40 einen Roman veröffentlichen. Aber dafür ist ja auch richtig gut geworden, sagen mir jedenfalls meine Leserinnen und Leser. Ja, es geht um, ach, der Roman heißt Seelenschulden, das wäre vielleicht ganz interessant, den Titel zu nennen. Da geht's um die magiebegabte Möbelpackerin Jean aus München, ne, spielt in Deutschland, zum Teil jedenfalls, bis es dann abgeht ins Dämonenreich. Und Jean hat es eben magiebegabt, hat aber ihre Heilkräfte verloren durch ein paar ziemlich miese Dinge, die sie sich geleistet hat in der Vergangenheit. Und braucht die aber dringend, um ihre Mutter, also ihre Pflegemutter eigentlich, zu retten. Und kommt deswegen auf die glorreiche Idee, einen Pakt mit einem Dämon einzugehen. Und also nicht irgendein Dämon, sondern auch noch das Haustier des mächtigsten Magiers, gefallenen Magiers der Stadt. Und das ist noch nicht mal die dämlichste Idee, die sie im Verlauf der Geschichte hat. Das Ganze ist actionreich und hat ein sehr hohes Erzähltempo. Es geht auch mal ans Eingemachte, also das ist nichts für schwache Nerven. Altersempfehlung ab 16, sage ich mal. Aber es ist auch sehr humorvoll geschrieben und bietet auch viele große Gefühle. Ne? Also es geht um Familie, um Liebe, um Freundschaft.
Nun publizierst du ja dein Buch bei Obscurati Publishing. Und da stellt sich natürlich die Frage, deswegen habe ich auch eingeladen, weil genau die Frage spannend ist, wie bist du denn mit diesem Verlag zusammengekommen? Denn der ist ja normalerweise eher dafür bekannt, dass er irgendwelche Oldschool-Rollenspiele und so Indie-Rollenspiele veröffentlicht und nicht, dass er im Roman-Genre wildert.
Ja, das stimmt. Also klar, Obscurati bringt jetzt zum ersten Mal einen Roman raus, meinen Roman. Und das kam so, Sascha und ich kennen uns jetzt seit einigen Jahren. Wir haben uns bei einer Rollenspielübersetzung kennengelernt. Vielleicht soll ich noch dazu sagen, ich bin Übersetzerin im Hauptberuf. Also, aber Rollenspielübersetzungen sind natürlich nichts, wovon man leben kann. Aber das macht mir einfach Spaß. Das ist mein Fable. Ne? Und da haben wir uns kennengelernt. Das Projekt nenne ich jetzt nicht, um keine alten Wunden aufzureißen. Da haben wir uns kennengelernt und haben sehr gut zusammengearbeitet und dann hat Sascha mich eben mal angeschrieben vor ein paar Jahren, ob ich nicht für Obscurati was übersetzen könnte, was ich dann auch mit Begeisterung gemacht habe. Davon ist allerdings noch nichts erschienen, ich kann darüber auch nicht mehr sagen, also ist alles noch unter dem, unter dem Mantel des Schweigens, naja, keine Ahnung, also jedenfalls alles noch geheim. Ja, und dadurch hatten wir eben immer mal wieder Kontakt und irgendwann habe ich dann gesagt, Mann, das ist so traurig, dass ich für diesen Roman keinen Verlag finde, weil ich habe jetzt 3-4 Jahre alle möglichen kleinen Verlage angeschrieben und immer kam die Rückmeldung, ja, also dein Schreibstil ist großartig und die Geschichte ist auch interessant und schön geschrieben, passt alles, aber es passt nicht zu unserem Zielpublikum. Bei Kleinverlagen ist das Zielpublikum ja nicht Fantasy- oder Urban-Fantasy-Leserinnen, sondern Leserinnen, die Hard-Sci-Fi mit Cozy-Mystery-Elementen einer weiblichen Protagonistin über 40 und mindestens 2 prominent platzierten Xenomorphen bevorzugen. Ne? Also das ist sehr spezifisch. Und meine Geschichte ist auch sehr nischig. Also ich meine, die Protagonistin ist ein Metal-Fan, Möbelpackerin, ein bisschen genderfluid, bisexuell, verrückt. Also es ist alles sehr nischig. Und da jemand zu finden, ist echt nicht leicht. Also habe ich gedacht, ich mache einfach Self-Publishing. Und dann sagte Sascha, ja, schick mir das doch mal. Und weil ihn das Manuskript voll und ganz überzeugt hat, also seiner Aussage nach der erste Roman seit 3 Jahren, den er zu Ende gelesen hat, und er ja als Rollenspielverlag noch keine Roman-Zielgruppe hat, kann er ja damit sozusagen eine etablieren, indem er diesen Roman rausbringt. Na, haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt mal dieses Abenteuer gemeinsam an, gucken, was passiert.
Vitamin B geht wirklich immer.
Ja.
Aber da gibt es natürlich eine sehr passende Folgefrage. Und zwar, manche Verlage publizieren ja neuerdings auch abseits ihrer Kerngruppe. Und umgekehrt gehen manche AutorInnen bewusst nicht dahin, wo man es erwarten würde. Um das simpelste Beispiel zu nennen, es gibt mittlerweile mindestens zwei klassische Kleinverlage, unter anderem auch der mein Rollenspiel rausgebracht hat, der Thorsten Loff Verlag, und die jetzt also noch nie was mit Rollenspiel zu tun hatten und jetzt aber anfangen, Rollenspiele rauszubringen. Also auch komplett abseits ihrer eigentlichen Zielgruppe, weil das ja eigentlich LeserInnen sind. Siehst du denn bei dieser Vermischung der Geschäftsfelder oder der Erschließung von neuen Geschäftsfeldern eher Chancen oder eher Nachteile?
Also ich sag mal, alles hat immer Chancen und Nachteile. Ne? Also eine Chance ist, dass man aus der Masse heraussticht, wenn man was ganz anderes macht. Generell schadet es nicht, sich ein bisschen breiter aufzustellen als Verlag. Im Englischen gibt es ja diesen schönen Spruch, don't put all your eggs in one basket. Ne? Also man sollte nicht alles auf eine Karte setzen. Und auch AutorInnen tun gut daran, sich nicht auf die eingefahrenen Wege zu fixieren, sondern mal über den Tellerrand zu schauen. Andererseits kann das Ganze natürlich auch gegen die Wand fahren, wenn du bei deinem Kernpublikum, also den Leuten, die deinen Verlag schon kennen und mögen und vielleicht sogar deine Bücher einfach kaufen, weil du sie rausbringst, wenn die da nicht begeistert sind für das Rollenspielregelwerk oder den Roman, dann, naja, dann ist das halt nicht erfolgreich gewesen. Aber ich denke schon, dass es immer richtig ist, was Neues auszuprobieren, denn im schlimmsten Fall bist du eine Erfahrung reicher und im besten Fall hast du dein Geschäftsfeld erweitert und Fans fürs Leben gefunden.
Dann gleiten wir am Ende nochmal ganz sanft hinüber zum eigentlichen Hauptthema der Podcast-Folge. Und zwar, das ist so eine Genrefrage. Du hast ja deinen Roman geschrieben als Urban-Fantasy-Roman. Mhm. Und da geht es ja um übernatürlichen Kram in der realen Welt. Und in der Folge geht es jetzt um Superhelden und da gibt es ja auch übernatürlichen Kram in der realen Welt. Was sind denn so die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede?
Also gemeinsam haben die beiden Genres auf jeden Fall, dass sie sich mit dem Anderssein beschäftigen und mit dem, was wäre, wenn unsere Welt fantastischer wäre. Und dementsprechend ist natürlich alles larger than life. Ne? Also die Charaktere, die Bedrohungen, alles wird im Laufe der Zeit meistens riesengroß und völlig außerhalb des Rahmens einer Geschichte, die in der realen Welt spielt. Ich denke, dass bei Superheldengeschichten eher der Fokus auf Action liegt und auf dieser Einzigartigkeit der jeweiligen Superhelden. Also sagen wir mal zum Beispiel Spider-Man wurde von einer Spinne gebissen und dadurch hat er seine Kräfte bekommen. Batman ist so ein Technikfreak, der so, ja, also einfach total intelligent und mega reich ist und dadurch seine übernatürlich anmutenden Dinge schafft. Die X-Men haben Mutantenkräfte. Und in dieser Geschichte sind die dominanten Archetypen sowas wie der, ja, Superheld, der Mary Jane nicht von der Brücke fallen lässt und der finstere Schurke, der die Welt brennen sehen will. Im Prinzip ist es im Urban Fantasy auch so. Also klar, da gibt es auch die Helden und die Schurken. Aber ich glaube, dass da mehr der Fokus auf dem Worldbuilding liegt und oft auch einfach eine Stadt sowas wie die heimliche Protagonistin der Geschichte ist. Also dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird und dass das meiste durch irgendwas Magisches oder Mystisches erklärt wird und nicht unbedingt durch Technik oder Mutantenkräfte. Und dementsprechend auch solche Sagengestalten wie Zauberer, Hexen, Vampire, Werwölfe sind ja super beliebt in dem Bereich, ne? Dass die einfach eher die Rolle von ProtagonistInnen und AntagonistInnen einnehmen. Ach so, und was auch noch ein ziemlicher Unterschied ist in Superheldengeschichten, da ist meistens so, dass der Normalbürger weiß, dass es Superhelden gibt und findet das okay. Und daran ist jetzt nichts irgendwie Angsteinflößendes oder Seltsames. Das ist halt einfach so. Es gibt Superhelden, fertig. Das ist eine magische Welt oder eine übernatürliche Welt, mit der sich alle abgefunden haben. Während im Urban Fantasy das Übernatürliche meistens eher so eine verborgene Parallelwelt ist. Also Die freundliche Hexe aus der Nachbarschaft möchte lieber nicht als solche erkannt werden, als sie sonst vielleicht noch jemand auf Twitter doxt und ihr ein SWAT-Team nach Hause schickt. Und da helfen dann auch keine Flüche mehr.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du kurz Zeit hattest. Und wie immer wird der ganze Kram natürlich in den Shownotes verlinkt. Und wir kommen zurück zur Superheldenfolge.
Dankeschön.
Ja, wir haben die Themen vor dem Thema abgehandelt. Wir haben uns ein bisschen warm gequatscht. Da kommen wir doch mal zur Medienschau. Und ich denke, wir machen das so ein bisschen abwechselnd. Und ich meine, wenn der Christian schon der bekannteste Comic-Experte in Deutschland ist, darf er doch auch mal anfangen. Oder Christian, was hast du mitgebracht?
Ich habe euch Spider-Man Blue mitgebracht von Autor Jeff Lobb und Zeichner Tim Sale, der leider auch schon nicht mehr unter uns weilt. Diese Prestige-Comic-Miniserie ist von 2003, 2004, aber wir haben sie jetzt bei Panini gerade in der Premium-Reihe sozusagen Marvel Must-Have als Hardcover neu aufgelegt. Und dadurch habe ich sie jetzt zum x-ten Mal auch neu gelesen und erstmals halt auch mit einem Vorwort in der deutschen Ausgabe versehen, was bei so Lieblingshelden und Lieblingsgeschichten immer Fluch und Segen zugleich ist. Aber ich kann zumindest attestieren, dass Spider-Man Blue noch immer ein richtig guter und auch ein wunderschöner Comic ist. Lobb und Sale, die haben ja auch zusammen Batman, das lange Halloween und viele andere moderne Klassiker gemacht. Die haben sich damals die erste Strecke von Autor Stan Lee und dem zweiten Spider-Man-Hofzeichner John Romita Sr. herausgepickt. Und ja, diese prägende Netzschwinger-Ära in den 60ern nach dem Abschied vom ersten Zeichner Steve Ditko, die haben Lobb und Sale neu interpretiert und auf ihre Weise nacherzählt in Spider-Man Blue. Das ist klar nostalgisch und retro, das liegt dann in der Prämisse und im Konzept, aber es ist halt irgendwie auch modern und zeitlos gut, wie alles, was sie zusammen gemacht haben. Und das ist so ein ganz interessantes Spannungsverhältnis von alt und neu, weil sie eben auf diesen klassischen Heften aufbauen und trotzdem sowas Eigenes draus machen. Lobb wirft so diesen frischen Blick auf Spideys ja, bekannte Duelle, so mit der Echse, dem Geier, Kraven und Rhino aus der Zeit. Wir kriegen Peter Parker mal wieder cool auf seinem Mofa, wenn sich noch der eine oder andere daran erinnert. Und wir haben Gwen Stacy und Mary Jane Watson parallel im Leben von Peter, der auch nicht mehr der gehänselte Bücherwurm ist, sondern so als Student auch so ein bisschen aufblüht. Und auch Tim Sale, dem ist es damals gelungen, finde ich, in jedem Panel zeichnerisch unverkennbar Tim Sale zu sein. Aber er ist halt auch, jedes Bild oder viele Sequenzen haben auch so diesen Touch von John Romita Senior eben, der Spider-Man eben auch definiert hat in seinem Artwork. Und ja, ist eine besondere Miniserie. Und selbst wenn man die Originalgeschichten halt nicht kennt, deswegen lese ich, wie ich jetzt wieder gemerkt habe, immer wieder gern und empfehle ich da ja aus Überzeugung weiter, auch wenn ich jetzt selber an der deutschen Ausgabe mal mitgearbeitet habe wieder.
Okay, dann haben wir quasi den schönen Einstieg gehabt mit Comics. Ich glaube, wir machen jetzt so ein bisschen einen Rollenspielblock, denn ich weiß, der André hat ja auch was mit Rollenspiel, aber ich fange ganz kurz an. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich mache wieder eine Halbmedienschau, also zwei kurze Rezensionen anstatt einer langen, die thematisch irgendwie notdürftig zusammenhängen. Wobei, diesmal muss ich gar keine imaginäre Verbindung finden, denn es geht beide Male um DSA-Kurzabenteuer. Einmal um das diesjährige Convention-Abenteuer und dann noch um das aktuelle Heldenwerk, die Akte Elumkis. Und ich fange mal mit Frevlerwacht an, weil ich da mit meinen eigenen Vorurteilen kämpfen musste. Denn wenn jemand über das schwarze Auge redet, dann denke ich natürlich sofort an einen ausschweifenden, komplexen Metaplot, an sehr viel Sozialspiel mit überdurchschnittlich investierten SpielerInnen und natürlich an das eigentümliche Regelsystem. Woran ich aber im ersten Augenblick, auch nicht mal nach 5 Minuten harter Überlegungen, denken würde, sind Dungeon Crawler. Aber genau solch ein Abenteuer ist Frevlerwacht. Und das passt mir natürlich sehr gut ins Konzept, da ich bekanntermaßen ja zwar kein DSA spiele, aber gern mal DSA-Abenteuer für meine OSR-Runde zweckentfremde. Und worum geht es bei OSR klischeemäßig? Genau, um Dungeon Crawler und damit schließt sich der Kreis schon wieder. Frevlerwacht ist 16 Seiten kurz und handelt von der Bergung eines magisch gesicherten Artefakts aus einem Höhlendungeon, wobei man allerdings mit meisterlichen oder gar brillanten HeldInnen antreten sollte, da es einige Schwierigkeiten in den 17 unterirdischen Räumen gibt. Das ist ganz klassische Kost mit ein wenig Sozialspiel zu Beginn, ehe man sich gegen widerspenstige Flora und Fauna, Fallen und übernatürliche Gegner wie Djinns und Geister wehren muss. Dabei sind wir aber immer noch bei das schwarze Auge, also bei einem eher ausufernden Kampfsystem, sodass es sehr viel sinnvoller ist, sich nicht blindlings durch die Höhle zu schnetzeln, sondern sich klug und überlegt jedem Hindernis mit Hirnschmalz und warmen Worten zu widmen. Also quasi genau wie in einem sehr guten OSR-Abenteuer, und ich mag ja die OSR-Abenteuer sehr gern und deshalb mag ich auch Frevlerwacht sehr gern. Und dann haben wir noch das Heldenwerk 49, also die Acte Lumkis, und das ist ein Einbruchsabenteuer für Shadowrun. Okay, Spaß beiseite, es ist natürlich für das schwarze Auge, aber es wirkt schon so ein wenig wie ein typisches Shadowrun-Abenteuer, nur halt ohne Cyberpunk-Elemente. Man soll in die schwer bewachte Notlandbank und das dazugehörige Archiv einbrechen. Es gibt Erpressungen und Verhandlungen und ambivalente Entscheidungen zu zwielichtigen Figuren im Hintergrund und skandalträchtige Dokumente, die man klauen soll, indem man den Schauplatz des Verbrechens auskundschaftet, Recherche betreibt, sich einen super komplizierten Plan ausdenkt und dann doch irgendwie alles vermasselt. Es ist wie Shadowrun, nur mit DSA. Also wirklich ein typisches Einbruchsabenteuer, da muss ich nicht viel erzählen, kennst du eins, kennst du alle. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist das beste Heldenwerk, das ich bisher gelesen habe. Ich mag ja bekanntermaßen das Heldenwerk-Konzept gern, auch wenn man immer mal wieder merkt, dass 16 Seiten ziemlich knapp sind für so eine wirklich epische Geschichte. Aber hier hat der Autor Mathieu Borchardt wirklich das Maximum aus dem begrenzten Platz herausgeholt. Und die DSA-Redaktion hat die ganze Handlung mit all den potenziellen Einbruchsmöglichkeiten auch wirklich überzeugend präsentiert. Ich hadere ja generell mit das schwarze Auge, weil es so textlastig ist, sodass so ein 16-Seiten-Abenteuer gefühlt mehr Wörter enthält als ein 100-Seiten-OSR-Dungeon-Crawl. Hier geht's aber tatsächlich. Das ist übersichtlich präsentiert, sowohl die Bank mit den 26 Räumen als auch eine ganze Handvoll NSCs. Können selbst Meisterneulinge problemlos einen Spieleabend mithaben. Also kurz, ich bin begeistert. Ich glaube sogar, ich war noch nie irgendwie so sehr begeistert wie von diesem DSA-Abenteuer, was DSA-Abenteuer angeht. Jo, was Positives. Einmal ist der André nicht da, der Würfelheld, und schon sage ich nur positive Dinge. André, hast du auch irgendwas Positives?
Was Positives, Rollenspielerisches. Naja, gut. Ich kann nicht umhin, um zu erwähnen, das, woran ich die letzten 12 Monate am meisten gesessen habe. Das ist gerade die bei uns bei 100 Questengesellschaft erschienene Kampagne Saga von Silber und Wahnsinn. Ohne werben zu wollen, es ist einfach nur etwas, was mich sehr lange, sehr viel, sehr intensiv mit allen Details beschäftigt hat. Ich kann es nur jedem anraten, da wenigstens mal zu gucken, ob es was für ihn ist. Ich sage nicht, dass es für jeden was ist, aber man sollte sich damit beschäftigen. Die Idee ist schon sehr alt. Schon 1992 sollte Steffen Schütte eine Kampagne für das Sturmbringer-Rollenspiel bei Laurin schreiben. Das hat er dann auch getan. Die wurde sogar in der Zauberzeit damals angekündigt als Box, dass sie 1993 hätte erscheinen sollen. Aber schon damals war der Laurin-Verlag angeschlagen und hat dann Steffen darum gebeten, aus der Box lieber stattdessen zwei Bücher zu machen. Und tatsächlich hat er jetzt am Ende des 6. Abenteuers ein Zwischenziel eingebaut und am Anfang des 7. Abenteuers einen Neueinstieg, dass man auch mit neuen Charakteren nur den 2. Band spielen kann. Ja, als er mit den ganzen Überarbeitungen fertig war, war es aber schon zu spät. Der Laurin-Verlag war hinüber, musste Konkurs anmelden, beziehungsweise der damalige Besitzer des Laurin-Verlags hat sich mit der Kasse auf und davon gemacht. Ja, und die Kampagne blieb unveröffentlicht in irgendwelchen Schubladen liegen und nur Hardcore-Sturmbringer-Fans aus dem Steffen Schütte-Bekanntenkreis haben irgendwelche Fotokopien des Manuskripts gehabt, um sie zu spielen. Aber man hörte immer wieder von Leuten, die sie mal gespielt haben, wie gut sie doch ist und wie tolle schräge Ideen da drin sind und was da dieser typische Steffen Schütte-Schreibstil und Ideenstil halt drin ist. Ja, und auch wir von der 100-Questen-Gesellschaft sind halt auch in der Blase von Leuten, die mit den ganzen sonstigen W100-Spielern natürlich in Kontakt sind. Und wir hörten davon auch immer wieder. Und dann kam es tatsächlich so dazu, dass Steffen Schütte auf einer Spiel dann mit uns ins Gespräch kam und wir dann beschlossen, na gut, versuchen wir das Ganze doch für Mythras umzusetzen. Der Hintergrund basiert eigentlich auf Sturmbringer. Es ist aber nicht zwingend nötig, sich mit Sturmbringer bzw. der Welt von Elric von Melniboné weit auseinanderzusetzen. Aber die Grundidee der Kampagne und ein, zwei Elemente in ein paar Abenteuern setzen voraus, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, beziehungsweise dass ein paar Gegebenheiten sind halt vorgegeben, die einfach nirgendwo anders großartig funktionieren. Und das war auch ein Problem, was andere Sturmbringer-Fans hatten. Die wollten das auf DSA, auf Aventurien umsetzen, ließ sich geografisch und von einigen Spielideen überhaupt nicht mit Aventurien vereinbaren. Es gab auch Fans aus dem RuneQuest-Gloranta-Bereich, die gesagt haben, oh, diese tollen Abenteuer wollen wir auch dafür umsetzen. Auch da hat die Welt Gloranta nicht die passenden geografischen und Plot-Ideen zur Verfügung gestellt, die damit kompatibel waren. Ja, und wir hatten dasselbe Problem. Aber wir haben nicht die eine Welt, auf die wir es aufbauen müssen. Mythras hat mehrere Spielwelten, auf denen man dieses System spielen kann. Und wir haben nicht den Drang gehabt, unbedingt, also nicht den Druck gehabt, dass es auf eine Welt kompatibel gemacht werden muss. Also haben wir es uns einfach gemacht und haben einfach die Welt von Sturmbringer mit abgefeilten Seriennummern nachgebaut, soweit es nötig war, um die Kampagne darin zu spielen. Dadurch haben wir das Flair erhalten, wie es die Leute aus den Sturmbringer-Zeiten noch kennen. Aber unser Ziel war nicht, die Welt von Elric korrekt darzustellen, sondern die Spielwelt, den Spielflair von der alten Sturmbringer-Box wiederherzustellen. Auch wenn die vielleicht die Welt von Elric nicht korrekt abbildet. Ja, und da ist sehr, sehr viel meiner Zeit reingegangen, die Begrifflichkeiten zu ändern, Regeln zu konvertieren, NPCs, Werte zu erschaffen, Zeichnungen in Auftrag zu geben, Karten in Auftrag zu geben und so weiter. Rausgekommen sind dabei jetzt zwei schöne Hardcover, die wir auch gecrowdfundet haben, wurden auch ziemlich gut angenommen. Und ich bin gespannt, was da noch so kommen wird und wie die Rückmeldung ist, wenn die Leute es nicht nur gesehen haben, sondern auch komplett gelesen haben oder vielleicht sogar gespielt.
Okay, dann beende ich mal unseren Rollenspielblock mit meiner Medienschau, bevor der Christian noch das krönende Finale bringt. Und meine erste Medienschau, beziehungsweise meine beiden Halbmedienschauen, waren ja nun absoluter Mainstream. Also dachte ich mir, nehmen wir doch jetzt mal was total Verrücktes, vielleicht sogar ein bisschen edgy, ganz weit weg von meiner Komfortzone. Und da sind wir ganz schnell beim Thema Horror. Und da hört man ja immer mal wieder, dass japanischer Horror immer noch eine ganze Spur krasser sein soll als so der US-Kino-Mainstream. Keine Ahnung, ich mag ja keinen Horror, womit wir beim Thema sind. Ich verlasse meine Komfortzone. Aber ich mag Rätsel- und Escape-Abenteuer ziemlich gern. Und außerdem habe ich ein Herz für Indie-Rollenspiele, weshalb ich jetzt das Escape-Abenteuer Giftige Suppe für das Rollenspiel der deutschen Lovecraft-Gesellschaft vorstellen will, nämlich Phtagen. Giftige Suppe stammt, wie gesagt, aus Japan und ist dort ein beliebtes Einstiegsabenteuer für Call of Cthulhu. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das als das, was es sein will, wirklich gut funktioniert. Denn es ist sehr übersichtlich gestaltet und vor allem ist es so schräg und morbide, dass du als Rollenspiel-Neuling sofort weißt, ob du dein Geld in so einen abgefahrenen Scheiß investieren willst oder lieber in Mainstream-Rollenspiele wie Dungeons & Dragons. Also, ich wüsste, was ich mache, nämlich Dungeons & Dragons, aber um mich geht's nicht. Aber worum geht's denn überhaupt? Na klar, es geht um giftige Suppe. Die 1 bis 3 SpielerInnen erwachen in einem bizarren Raum, wissen nicht, was los ist und haben genau 1 Stunde Zeit, um die giftige Suppe zu trinken, sonst kommen sie nie wieder frei. Klingt simpel, ist aber komplizierter als gedacht, denn, Achtung, ein ganz, ganz kleiner Spoiler, zu Beginn ist die Suppe gar nicht giftig, sondern einfach nur eklig. Und die SpielerInnen haben nun eben 1 Stunde Zeit, für noch mehr Spannung wirklich 1 echte Stunde Zeit mit einer heruntertickenden Uhr, wenn man es ein bisschen richtig cool gestalten will, um insgesamt 5 Räume nach Hinweisen zu durchsuchen, wie sie aus dieser Situation entfliehen können, idealerweise ohne, dass sie irgendein Mythoswesen killt und ohne, dass sie verrückt werden. Das ist ja mal die größte Gefahr bei solchen Mythos-Abenteuern. Das Ganze erinnert mich vom Grundkonzept her an den ersten Saw-Horrorfilm, denn da ging es ja auch darum, ob man sich überwinden kann, sich selbst zu schaden, damit man lebend aus einer Situation herauskommt. Also, das ist schon wirklich sehr speziell. Aber wer sich für so kurze Horrorschocker wie beispielsweise auch Carsten Pohls Ultima Ratio begeistern kann, wird hier eine wirklich spannende Stunde verbringen. Und wer ein wenig unsicher ist, ob das wirklich was für die eigene Spielgruppe ist, kann sich das Abenteuer mit gutem Gewissen gratis herunterladen und wird dann sicherlich ziemlich staunen, was für eine tolle Produktionsqualität die Lovecraft-Gesellschaft bei einem wohlgemerkt kostenlosen Produkt an den Tag gelegt hat. Also kurz, für jemanden so zart beseiteten wie mich ist es absolut nichts, aber so Horrortanten wie meine Podcast-Partnerin Elea, da wird denen das Herz aufgehen vor Freude. Also für diese Zielgruppe eine Empfehlung. Und dann darf noch einmal der Christian.
Ja, danke. Du hast ja gesagt, ich kann mitbringen, was ich will. Und sofort habe ich das Problem gehabt, dass ich mich nicht entscheiden konnte, was ich mitbringen soll. Und deswegen ist mein zweites Mitbringsel jetzt geworden Star Trek Lower Decks, die Animationsserie. Ich dachte mir, ich mag die so sehr, feiere sie einfach nochmal ab. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Denn diese neuzeitliche Star Trek Animationsserie ist für mich halt schon die beste Star Trek Serie, die wir haben. Ich liebe die Art und Weise, wie man da so respektlos und doch liebevoll, spürbar liebevoll, mit dem altehrwürdigen Star Trek Franchise umgeht. Das hat einen super Humor, das hat super Stories, tolle Figuren und für 20 Minuten oder so, die da jede Folge hat, ist es wöchentlich ein Highlight in meinem Streaming-Programm. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir mal so eine selbstironische und freche Star Trek-Serie kriegen würden. Zumal ich sonst, sorry, eher im Team Star Wars bin. Aber die Lower Decks habe ich jetzt seit Jahren. Wirklich ist die große Liebe, wenn es um meine Serienfavoriten geht. Und weil gerade die neue Staffel angelaufen ist, dachte ich jetzt eben, bringe ich es hier mal wieder zum Ausdruck. Ja, hierzulande braucht man inzwischen Paramount Plus zum Ansehen. Vorher war es ja bei Prime im normalen, in der Flatrate enthalten. Jetzt braucht man eben Paramount. Das macht aber nichts, weil dann kann man sich ja auch gleich, keine Ahnung, Yellowstone, SEAL Team und was es dann noch an ganz guten Kram auf dem Paramount-Kanal gibt, anschauen. Aber als allererstes würde ich immer Star Trek Lower Decks gucken. Das war es dann auch schon kurz und knapp.
Das kann ich so unterschreiben. Das ist einfach die beste Star Trek-Serie überhaupt. Wie immer, alle Infos sind in den Shownotes, falls euch irgendwas von dem, was wir hier erzählt haben, interessiert. Und dann kommen wir auch schon zum Hauptthema. Und wenn wir schon den Christian Endres da haben, der ja bestens vernetzt ist in der Comic-Szene, und wir konnten ihn in den Podcast locken, dann darf er nachher natürlich auch noch seinen neuen Roman vorstellen. Und das soll jetzt irgendwie einen narrativen Rahmen um das Hauptthema bilden oder quasi den Aufhänger für die Einleitung. Und zwar geht es in Christians Roman, wenn die Folge rauskommt, sogar schon Romanen, ja um eine Söldnerinnengruppe kriegerischer, charakterlich ziemlich ambivalenter Frauen, die allerlei böse Monster und irgendwie auch den gesellschaftlichen Sexismus wegklatschen. Würde ich diese Söldnerinnen aus deinen Romanen nun mit mir persönlich vergleichen, dann fällt auf, dass sie schon sehr viel cooler, heldenhafter und tatkräftiger sind als ich. Sie sind im Vergleich zu mir also fast schon so etwas wie Superheldinnen. Und damit beende ich meine lange Vorrede und komme zur eigentlichen Frage. Sind sie wirklich Superheldinnen? Oder allgemeiner gefragt, was sind SuperheldInnen eigentlich und was zeichnet sie aus?
Also erstens mal, die Prinzessinnen sind auch wesentlich cooler, heldenhafter und tatkräftiger als ich selbst. Ich bin nur ihr komischer Chronist. Zum Glück muss ich dann gar nicht an diese Superlativen heranreichen. Und die Prinzessinnen sind natürlich super und sie sind auch heldenhaft, aber sie sind keine Superheldinnen, denn sie haben ja keine übernatürlichen Superkräfte. Und sie sind auch nicht Batman oder Batwoman, bevor mir jetzt jemand das Batman-Argument um die Ohren klatscht. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, sehe ich da auch ein paar Parallelen zwischen meinen Prinzessinnen, den Söldnerinnen und allgemein den Superheroes. Denn die Prinzessinnen retten zwar gegen Bezahlung, aber sie retten eben trotzdem Menschen in Nöten als Hauptaufgabe. Oft vor Monstern und vor Bestien und überlegenen Gegnern und halt finsteren Mächten und großen Bedrohungen. Das machen sie unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens. Und sie überwinden dafür auch ihre eigenen Probleme und Sorgen und Schwächen. Und Auf dem Schlachtfeld kämpfen sie tapfer, stark und tough und schrecken nicht zurück. Und ja, ihre Lederrüstungen, würde ich sagen, sind mindestens so cool wie die Klamotten der X-Men in den frühen 2000ern. Deswegen keine Superheldin, aber vielleicht auch ein bisschen superheldinhaft. Um die allgemeine Frage zu beantworten, was klassische und typische Superheroes auszeichnet, außer dass sie super und heroisch sind. An der Oberfläche natürlich meistens bunte Kostüme und kernige Namen, aufregende, übermenschliche Kräfte. Bei der Motivation und ihrem Antrieb ist es das, ja, das selbstlose Bedürfnis, denke ich, anderen zu helfen und andere zu beschützen. Also Personen zu retten, den Tag zu retten, die ganze Welt zu retten. Und völlig egal auch, was das die einzelnen Heldinnen und Helden kostet. Die sind bereit, den Preis zu zahlen quasi. Also große Kraft, große Verantwortung, ihr wisst schon, ne? Und das ist aber eher die klassische Sichtweise, denke ich, die jetzt heutzutage durch moderne multimediale Erfolgsgeschichten wie zum Beispiel The Boys ziemlich torpediert und unterlaufen wird. Aber im Großen und Ganzen würde ich immer noch sagen, Superkräfte, Kostüm, irgendein catchy Name und für das eintreten und kämpfen und das Unmögliche schaffen, die Welt oder die Stadt retten, was andere ohne die Superkräfte und das Heldenherz nicht tun könnten. Das wäre jetzt so meine Definition.
War das schon immer so? Oder anders gefragt, gibt es so eine Art historische Entwicklung der SuperheldInnen?
Comic-Superhelden haben sich halt aus den Zeitungs-Comic-Strips mit Figuren wie dem Phantom von Lee Falk, jetzt mal zum Beispiel, weil der halt auch kostümiert ist und die Kräfte hat, entwickelt und auch aus diesen ganzen Prosa-Helden in den klassischen amerikanischen Pulp-Magazines. Da waren die Geschichten halt noch in Textform und illustriert mit einer Einzelillustration, aber die Cover der Hefte waren halt auch schon bunt und grell und reißerisch. Es gab schon serialisierte, also Fortsetzungsgeschichten, wiederkehrende Helden über verschiedene Heften einer Reihe hinweg. Es war immer Genrekost, egal welches Genre bedient wurde. Viele der ersten amerikanischen Verlage, die ab den 1930ern in Comics gemacht haben, die haben vorher schon Pulp-Magazine herausgebracht. Das war dann also ein bisschen die konzeptionelle und produktionstechnische Blaupause für die ersten amerikanischen Superhelden-Comic-Hefte. Und mit all dem zusammen im Hintergrund hat man dann einfach die Bildergeschichten aus den Zeitungs-Comic-Strips in diese Pulp-Heftform geholt und hat es dann Comic in Heftform. Es ging immer noch um Kurzgeschichtenreihen am Anfang. Und Superman war 1938 dann quasi der erste Comic-Heft-Superhero nach unserer heutigen Sichtweise und Betrachtungsweise. 1939 folgte dann Batman, 1940 Captain America. Ab 1961 waren dann die Marvel-Superhelden dabei. Und was ich noch relativ erwähnenswert finde, wenn wir jetzt schon diesen historischen Exkurs hier unternehmen in die Vergangenheit unserer Superheroes, ist halt, dass sie mit ihrer Leserschaft in den USA reifte in den 60ern, 70ern, 80ern. Also die Comics und ihre Leserschaft wurden sozusagen gemeinsam erwachsen, wenn du so möchtest. Was die Inhalte angeht, die Themen, die Geschichten, die Figurenentwicklung und natürlich auch die Zeichnungen haben sich verändert. Dazu kamen dann natürlich Parallelweltkonzepte und weil wir vorhin auch den ewigen Helden Sturmbringer hatten, das Multiversum auch in Superheldenform dann. Und auch die Superhelden-Comics, weil ich ja gerade gemeint habe, Superheroes müssen Widerstände und schlechte Karten überwinden. Auch die Superhelden-Comics in Amerika, die mussten was überwinden, nämlich von den 50ern bis in die 70er hinein hat es eine regelrechte Hexenjagd auf Comics gegeben, weil sie plötzlich bis vor den Kongress ging das. Da standen sie als jugendgefährdend da und daraufhin mussten sie sich einer erheblichen Selbstzensur unterwerfen, damit sie den Comics Code der Comics Code Authority aufs Cover bekommen haben, damit die besorgten Eltern wussten, okay, in diesem Schundheftchen, wie meine Mutter früher gesagt hätte, ist nicht zu viel Gewalt, nicht zu viel Erotik, keine Drogen und keine Monster. Und es war halt dann bis in die 70er hinein, bis es wieder so ein bisschen aufgebrochen wurde von den Verlagen, ein ziemlicher Eiertanz, der die Entwicklung, glaube ich, in der Zeit auch ein Stück weit gehemmt hat. Als das dann überwunden war, war man dann bereit für die nächste Evolution. Das führte dann halt in den 80ern zu diesen ja wegweisenden, diesen unfassbar einflussreichen Superhelden-Highlights wie Watchmen, Spider-Mans, Cravens letzte Jagd und Batman, die Rückkehr des dunklen Ritters, diese Überwerke, ja, die bis heute das Genre über ihr Ursprungsmedium hinaus auch definieren und prägen. Und aus diesen Werken wurde dann diese düstere, grimmige Welle der Comics in den 90ern, die so völlig over the top waren nochmal, Und daraus wiederum hat sich ja diese ganze Creator-Owned-Bewegung entwickelt mit dem Image-Comic-Verlag, also dass die Kreativen, anders als bei Marvel oder DC, die Kontrolle über ihre Schöpfungen und Figuren behalten. Und das, wenn man so möchte, war der Grundstein. Ich weiß, du bist kein Horror-Fan, aber es ist halt ein Phänomen unserer Zeit. Also da in den 90er, des Superhelden-Booms, kannst du eigentlich sehen, wie der Grundstein gelegt wird, dass dann später ein Multimedia-Phänomen wie The Walking Dead in Comic-Form starten konnte. Und jetzt sind wir zum Beispiel ja natürlich in der multimedialen Ära angekommen, wo die Superhelden seit den frühen 2000ern und noch mehr seit 2008 im Marvel Cinematic Universe halt eigentlich unsere Popkultur ja wirklich ein Stück weit dominiert, zumindest was die Box-Office-Erfolge angeht.
Gibt es in der Superhelden- oder Superheldinnen-Definition eigentlich regionale oder kulturelle Unterschiede? Also würde man bei den ostasiatischen Mangas andere Personen als SuperheldInnen definieren, als beispielsweise in franco-belgischen Comics bei uns oder bei den amerikanischen Großvorlagen?
Klar gibt es Unterschiede, aber ich denke, dass die Gemeinsamkeiten für was ist ein Superhero da überwiegen. Ja, okay, man sollte jetzt vielleicht nicht die US-Superhelden und die franco-belgischen Ikonen in einen Topf werfen vielleicht, aber so generell sind die Helden und die Superhero-Typen, die basieren ja immer auf den antiken mythologischen Helden und Heldenreisen und den Legenden unserer Welt im Endeffekt. Also was ist ein Held? Das mag in jedem Kulturkreis einerseits aus völlig unterschiedlichen Geschichten kommen, aber gleichzeitig ist die Basis, was macht einen Helden oder eine Heldin aus, dann doch über diese frühzeitlichen Legenden ist es global dann doch ein Konsens, würde ich sagen, wie sieht ein Hero aus. Aber sicher gibt es halt auch Figuren, die aufgrund eben ihrer kulturellen expliziten Vorgeschichte und ja gegenwärtiger Entwicklungen in ihren eigenen Hemisphären oder so jetzt bewusst explizit entsprungen sind. Ich denke da jetzt an Captain America. Also stellt euch das vor, wir haben den Zweiten Weltkrieg 1940, Hitler-Deutschland, der Faschismus ist überall und dann wird diese Stars and Stripes-Figur, dieser Supersoldat, dieser Überpatriot da erfunden und der kam praktisch aus dieser Ursuppe, diesem Zeitgeist und diesem Klima als Verteidiger Amerikas und der Freiheit hervor. Das war dann schon auch Zeitgeist und noch 20 Jahre bevor es Marvel als Verlag gab, war dann quasi Captain America schon da. Später kam dann das Marvel-Universum hinterher und er musste aus dem Eis aufgetaut werden und zu den Avengers kommen.
Okay, und weil du jetzt schon so viel Marvel gesagt hast, ich bleib nochmal bei amerikanischen Großverlagen und irgendwie auch bei der Definition, ich mag dieses Thema. Ich habe gehört, der Unterschied zwischen Marvel und DC sei, dass bei dem einen Verlag SuperheldInnen Menschen sind, die zu Göttern werden und bei dem anderen Götter, die zu Menschen werden. Welches ist denn die, in Anführungszeichen, richtige Definition?
Also jetzt fühle ich mich schon so ein bisschen, als hätte mir der Hulk einen Knoten ins Gehirn gemacht. Aber es ist natürlich auf alle Fälle richtig, dass Marvel den Superheroes viel Menschlichkeit, viel Alltag, viele Alltagsnöte und Sorgen brachte, die die Lesenden aus ihrem Leben kannten, aber nicht unbedingt aus den Superhelden-Comics bis dahin. Ich meine, ja, Superman hat schon ziemlich göttliche Kräfte. Bruce Wayne, Batman ist ein Millionär. Das ist jetzt nicht unbedingt so alltäglich. Und bei Marvel waren dann aber auch die Superheroes mit alltäglichen Problemen belastet. Da gab es Familienstreit, Liebeskummer, Geldsorgen. Und das kam halt zunächst bei Marvel und mit Marvel durch Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko. Und die machten dadurch die neuen Marvel-Superhelden in den 60ern trotz ihrer, in Anführungszeichen, göttlichen Kräfte zu menschlichen Identifikationsfiguren. Das war am Anfang der große Unterschied zwischen Marvel und DC. Natürlich hat es dann auch sich irgendwo im DC-Universum reflektiert und so ein bisschen angeglichen. Aber ich finde die Definition zumindest so für die Ursprünge gar nicht so schlecht, weil eben das Menschliche wirklich mit Marvel kam. Das war eben auch das Erfolgsgeheimnis am Anfang.
Und ihr merkt, ich reite so ein wenig auf dem Definitionsthema herum, aber ich verspreche, das müsste die letzte Frage in diese Richtung sein. Wie super müssen denn SuperheldInnen sein? Also einerseits, was ihre Fähigkeiten angeht, aber andererseits auch, was ihre charakterliche Gesinnung angeht.
Wie schon gesagt, sie müssen ihre Kräfte und Fähigkeiten nutzen, um die zu verteidigen und für die einzustehen, die das selbst für sich nicht können, weil die Gefahren zu groß, die Gegner zu mächtig, die Widerstände zu gewaltig sind. Ja, und meistens tun sie das eben in diesem bunten Kostüm, und auch wenn sie missverstanden oder verleumdet werden, und sie tun es nicht für den Ruhm und nicht das Geld, also jedenfalls nicht in der Regel, sondern weil es richtig ist und weil nur sie es tun können und dann eben auch tun. Klar, Ausnahmen bestätigen da auch hier die Regel, und inzwischen gibt es aber auch immer mehr Superhelden. Ich habe vorhin schon mal The Boys so als Paradebeispiel genannt, die menschlich echt nicht so überzeugen. Aber, und Marvel hatte mit Tony Stark, Iron Man, ja auch einen Alkoholiker. Und so diese Schwächen, diese Menschlichkeit, von der wir gerade gesprochen haben bei Marvel, dass man die als Superhero überwinden muss, um dann sein Superheldentum auszuleben und wirklich Superhero zu sein. Das gehört da einfach auch dazu. Und eben am Ende, ob du jetzt charakterlich tipptopp bist oder nicht, dann trotzdem aus Kalkül, weil es in deiner Helden-DNS ist, oder vielleicht auch durch Zufall, das Richtige zu tun, darauf kommt es an. Genügt dir das als Definition?
Das genügt mir. Und jetzt haben wir die ganzen Definitionen hoch und runter gekaut. Wir sind also perfekt mit den theoretischen Grundlagen vertraut. Und jetzt wollen wir selbst zum Superhelden werden. Christian, ich will jetzt selbst zum Superhelden werden. Du hast mich motiviert. Weil wir aber alle Nerds sind, trauen wir uns natürlich nicht nachts raus ins Plattenbau-Ghetto, um Drogendealer oder Handtaschendiebe zu vermöbeln, sondern wir machen das lieber mit Stift und Papier im Hobbykeller. Und da gibt's jetzt die perfekte Möglichkeit für, denn die 100 Questengesellschaft e.V. crowdfundet genau in diesem Moment das Superhelden-Rollenspiel Destined. André, du bist ja quasi einer der Chefs von dem Verein. Erzähl doch mal bitte, worum geht's da denn?
Ja, Destined ist ein universelles Superhelden-Rollenspiel, also nicht basierend auf irgendeinem etablierten Hintergrund wie Marvel oder DC. Nimmt natürlich Anleihen aus allen Bereichen. Destined stellt, kann man sich als Baukastensystem vorstellen zur Erschaffung einer eigenen Superheldengruppe in einer eigenen Superheldenwelt, wo dann eigene Superschurken bekämpft werden können oder sonstige Probleme bewältigt. Die Richtung, in die das Ganze gehen soll und ob es eher, sag ich mal, ein kleineres Niveau sein soll oder gleich die ganze Welt oder ob die Charaktere nun alle eine saubere Weste haben und sind und strahlende Helden sind oder auch eher so die Anti-Helden, die aus der Not gezwungen, irgendwie in Superheldenrollen gezwungen werden, das entscheidest du am Spieltisch. Das ist nicht vorgegeben, also es sind alle Möglichkeiten sind offen.
Ich habe also so ein bisschen rausgehört, ich kann alle möglichen Power-Level spielen. Was für Abenteuer kann ich denn da spielen? Also gibt es da eine gewisse Begrenzung, keine Ahnung. Es geht jetzt nicht, dass du einen Dungeon-Crawler machst, oder es geht besonders gut, dass du einen Dungeon-Crawler machst, oder wie wir es in der Medienschau hatten, ein Escape-Game oder einen Einbruch, oder ist es wirklich alles offen, du kannst alles machen, weil die Regeln das quasi alles abdecken?
Die Regeln decken sehr, sehr viel ab. Im absoluten obersten Bereich der Superhelden, also so kosmisches, mit richtigen Göttern oder kosmischen Wesenheiten zu tun haben, sowas wie Galactus und Co., sowas kann man wahrscheinlich nicht unbedingt abbilden, aber alles darunter funktioniert eigentlich tadellos. Es ist natürlich aber alles ein bisschen bodenständiger, denn Destined ist basierend auf dem Mythras-Rollenspiel und dadurch ein W100-System, was natürlich eher simulationistisch ist. Und bodenständigere Helden bis hin zu Superhelden gehen dann schon, wobei die aber natürlich ihre Grundhaftung immer beibehalten. Power-Level sind 3 vorgesehen. Einmal der Street-Level, in dem man halt Menschen mit ein paar Sonderfertigkeiten spielt, die aber sich noch im Rahmen halten. Sowas wie Hawkeye von Marvel fällt einem ein oder Daredevil oder auch der Green Arrow von DC. Das würde so in den Street-Level passen. Verbesserte Menschen mit verbesserten Fertigkeiten. Dann ist noch der Möglichkeit, epische Charaktere zu spielen. Darunter würden zum Beispiel Hellboy fallen oder fast die gesamte X-Men-Riege. Sowas lässt sich gut abbilden. Und wie es als Regelbegriff so schön heißt, die Paragon-Superhelden, das ist dann sowas wie Spider-Man und The Flash. In dem Bereich, da kommt man schon in diesen Super-Superhelden-Bereich. Und alles, was das übertrifft, ist möglich, klar, aber wird dann langsam unrealistisch. Abenteuer spielen, ja, verteidige deine Stadt und vor Gangstern oder Superschurken oder irgendwelchen Ausbrüchen von irgendwelchen anderen Superviren oder solche Sachen. Oder verteidige dein Land oder verteidige sogar die ganze Welt bzw. den Planeten. Also das ist theoretisch alles möglich. Es sind Ideen, gegeben worden, wie man seine eigene Welt baut, wie man den Powerlevel gestaltet, wie man super Schurken erschafft, was man denen für Motivationen gibt, damit sie realistisch werden, wie man Klischees erfüllt oder vermeidet. Es ist für jeden ein bisschen was dabei.
Nun sind wir ja vor allem ein Rollenspiel-Podcast und RollenspielerInnen mögen Regeln. Destined basiert ja auf dem Mythras-Regelsystem. Magst du das vielleicht mal in Grundzügen erklären und auch erläutern, wie es auf die Superhelden-Thematik angepasst wurde?
Ja, gerne. Also Mythras, das Fantasy-Rollenspiel, ist ein Baukastensystem um Fantasy-Rollenspiele jeder erhältlicher Art, aber eher mit simulationistischem Hintergrund und Grundideen, sich selbst zu erstellen. Es benutzt dazu ein W100-System, was nicht ganz unbekannt ist, denn dieselbe Basis verwendet auch RuneQuest, wie auch Call of Cthulhu oder das alte Sturmbringer-Spiel. Spielwerte werden in Prozentwerten angegeben. Es ist ein fertigkeitsbasierendes System. Alles unter einem Fertigkeitswert, den man hat, zu würfeln mit einem W100, ist geschafft, ist ein Erfolg. Alles, was da drüber gewürfelt wurde, ist ein Misserfolg. Wenn man etwas besonders gut geschafft hat, gibt es einen kritischen Erfolg. Wenn etwas besonders schlecht misslungen ist, gibt es einen Patzer. Das ist eigentlich die absolute Basis des ganzen Regelsystems. Alles basiert darauf. Alles funktioniert mit W100. Es wird seltenst mal was anderes gewürfelt, was wirklich spielrelevant ist. Nur die Ergebnisse davon werden anders umgesetzt. Ja, Superhelden muss natürlich angepasst werden, weil es eben kein Fantasy ist. Erstmal diese Powerlevel, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, Street, Episch und Paragon. Bei der Charaktererschaffung hat man sich mehrere Möglichkeiten überlegt, wie man Charaktere bauen kann. Es können nach wie vor die Attribute, also Stärke, Konstitution, Größe etc. ausgewürfelt werden. Es gibt auch ein Punkteverteilungssystem, was übrigens auch die bevorzugte Methode oder empfohlene Methode im Regelbuch ist. Zusätzlich bekommt man natürlich Superheldenfertigkeiten. Kein Wunder, sonst wäre es ja auch kein Superheldenrollenspiel. Und Superheldenfertigkeiten funktionieren auch natürlich auf Prozentbasis, aber anders. Eine Superheldenfertigkeit bekommt man und die hat eine bestimmte Stärke, basierend auf dem Attribut, an dem es verankert wird. Zum Beispiel, wenn ich einen natürlichen Schutzschild habe, dann hängt der sich natürlich an meine Konstitution. Wenn ich zum Beispiel einen besonders powervollen Schlag habe, basiert der auf meiner Stärke. Und das ergibt halt eine Wirkung, die einen normalen Menschen überschreitet. Da habe ich einfach eine Fertigkeit, in dem kurz definiert ist, was ich dort mit dieser Fertigkeit bezwecke, was ich kann. Von diesen ganzen Fertigkeiten gibt es etwas über 50 Stück plus Varianten. Und jede einzelne dieser Superheldenfertigkeiten hat noch zusätzliche Verbesserungen oder Limits.
Gerade läuft ja das Crowdfunding. Magst du vielleicht noch ein paar Eckdaten nennen? Also bis wann läuft das alles noch? Was kann ich kaufen? Wie teuer ist das? Die üblichen Fragen, die dir ein normaler Kunde, eine normale Kundin stellen würde.
Ja, gerne. Bis zu einem Samstag nach dem Dreieichcon, also bis zum 25.11. läuft das Crowdfunding noch. Was gibt es zu kaufen? Das ganze Crowdfunding besteht eigentlich nur aus 5 Produkten. Das eine ist Destined, das Rollenspiel, Hardcover-Buch mit Lesebändchen, ungefähr 330 Seiten stark, schwarz-weißer Inhalt, farbiges Cover. Auslieferung wahrscheinlich im März 2024 und das ganze Buch wird 44,95 kosten. Das Ganze gibt es dann als zweites Produkt, auch losgelöst davon nur als PDF. Bei unseren PDF-Preisen muss ich gleich sagen, wir nehmen immer ein Hardcover, ziehen da 5 Euro ab. Die Hälfte davon ist der PDF-Preis, weil dafür, dass wir uns entschlossen haben, ein Hardcover zu machen, diese 5 Euro extra, dafür kann der PDF-Cover ja nichts. Deswegen ziehen wir die vorher ab und halbieren dann den Preis. Bei Softcover oder Heften würden wir ihn direkt halbieren. Das dritte Produkt ist das Abenteuerheft, von dem ich gerade schon gesprochen habe, was eigentlich vor Destined da war und eigentlich eine Art Vorgucker für das Rollenspiel war, was aber jetzt natürlich sofort als Direkteinsatz verwendet werden kann. Das vierte Produkt wäre dann das PDF dieses Abenteuers. Und das fünfte ist eine Deluxe-Ausgabe, also ein Echtleder-Einband mit Metallecken, mit geprägten Titel auf dem Cover, was es natürlich nur ausschließlich im Crowdfunding geben wird. Die anderen 4 Produkte wird es natürlich auch dann später für den regulären Kunden oder Handel geben. Alles andere an irgendwelchen Dankeschöns, wie es bei Startnext heißt, an Produkten, ist eine Kombination aus diesen 5 Elementen. Also man kann natürlich das Buch mit PDF kaufen, man kann das Buch mit dem Abenteuer kaufen, man kann das Buch mit seinem PDF und dem Abenteuer mit seinem PDF kaufen und so weiter. Aber die Basis bildet Destined, das Superhelden-Rollenspiel, 44,95.
Vielleicht nochmal etwas zum Spielgefühl und damit leiten wir dann auch bald zum Finale der Folge hin. Wie die allermeisten Rollenspiele auch, spielt man Destined ja in einer Gruppe. Ich vermute mal so in der üblichen Größe von 3 bis 6 HeldInnen plus Spielleitung. Und wenn ich mir dann so die popkulturell bekanntesten Gruppen anschaue, etwa die Justice League, die Avengers, die X-Men und die Fantastic Four, dann sind die ja gerade deshalb so unterhaltsam, weil sie dank unterschiedlicher Superkräfte, vor allem aber auch dank unterschiedlicher Charaktereigenschaften, eine ganz eigene und manchmal auch eine gegeneinander gerichtete Dynamik entwickeln. Wird das in Destined spielmechanisch irgendwie abgebildet oder müssen die SpielerInnen das erzählerisch abbilden?
Teils, teils. Also klar, 3 bis 6 Spieler ist die übliche Abenteuergröße. Das wird auch hier so sein. Wenn ich eine größere Gruppe von Superhelden erschaffen will, wäre es natürlich eine gute Option, für jeden Charakter 2 Charaktere erschaffen zu lassen und die dann je nach Situation anders zu mischen. Wenn ich also mit 5 Spielern spiele, habe ich 10 Charaktere, wo jeder 2 zur Verfügung hat. Ich stelle sie mir zusammen, wie ich es für das Abenteuer brauche oder wie es von der Gruppendynamik gerade her passt. Das Thema Superhelden-Teams wird in den Regeln aufgegriffen und auch Organisationen, wie sie funktionieren und wie sie untereinander funktionieren und gegeneinander. Es wird auf die Motivation von Superhelden eingegangen und die Konflikte, wie man das Privatleben mit der Superheldenidentität im Einklang bringen kann oder eben gerade nicht, wie es sich beißen kann. Teile davon werden regeltechnisch gelöst, viele davon aber auch eher als Anregungen für die Spieler. Also die Spieler werden in einem Teil des Regelbuches auf eine kleine Reise geschickt, sich darüber Gedanken zu machen, wie ihr Charakter tickt, warum er das tut, was er tut, wie er zu seinen Superheldenfertigkeiten gekommen ist, ob er das gut findet oder nicht, sich also auch moralisch mit seinen eigenen Fertigkeiten auseinanderzusetzen. Wenn jeder Charakter seine Backstory selbst erdacht hat oder anhand von Beispielen und Ideen aus dem Regelbuch erschaffen hat, ergibt sich gleich automatisch schon sehr viel von diesen Dynamiken in einer Superheldengruppe. Also ich denke, da macht auch das Buch einen guten Job.
Und nun habe ich ja versprochen, die Romane vom Superheldenexperten Christian bilden den narrativen Rahmen um das Thema. Und da passt es ganz gut, dass wir gerade über Gruppendynamiken gesprochen haben. In Die Prinzessinnen geht es ja auch um eine Gruppe aus, je nach Definition, missverstandenen Superheldinnen oder coolen Antiheldinnen. Wie bist du beim Schreiben vorgegangen, damit diese Gruppendynamik spannend und unterhaltsam wurde? Und haben dich vielleicht irgendwelche Comic-Vorbilder inspiriert?
Ich glaube, es ist unvermeidlich bei der Anzahl an Comics, die ich in meinem Leben schon gelesen habe und immer noch lese, dass die Einflüsse auch auf meinen Schaffen nehmen, sei es bewusst oder sei es unterbewusst, und vielleicht sieht man manches auch erst auf den zweiten Blick dann oder wenn man es jetzt dann hört. Also was ich sicher sagen kann, ist, dass das vorhin auch schon mal von André angesprochen, Hellboy von Mike Mignola, das ist für mich auch so der Goldstandard für Fantastik, wenn es um Pulp-Action und um Monster-Fun im Comic geht. Das ist ein ewiger Lieblingscomic. Ich habe ja früher auch mal als Redakteur die deutsche Ausgabe jahrelang betreut. Und Hellboy, diese Atmosphäre und die Stimmung, wie die Kämpfe ablaufen, diese Mischung aus Ernsthaftigkeit, High Stakes und trotzdem Humor, das ist schon ein Vorbild, würde ich sagen, wo ich immer gerne versuche hinzukommen, wahrscheinlich inzwischen unterbewusst, so oft wie ich Hellboy schon gelesen habe. Auch Samurai-Manga, wie der Klassiker schlechthin und auch ein ewiger Lieblingscomic, Lone Wolf and Cub. Und auch die tierische Hommage daran, Usagi Yojimbo. Diese Samurai-Action in Comic-Form, also mit diesem Sinn fürs Abenteuer, fürs Umherziehen, Gegner, Monster durch Zufall finden, manchmal auch durch Kalkül finden, diese super Atmosphäre, diese Vermischung von Landschaft und Wanderung und dann auch explosionsartige, blutige Kämpfe zwischen, keine Ahnung, Kurosawa und Tarantino, wenn du so möchtest, was so dem Vorbild und dem Thronfolger dann. Das ist definitiv auch in den Prinzessinnen-Geschichten von mir jetzt drin. Und wahrscheinlich steckt auch ein bisschen von der Weltraumserie Saga von Brian K. Vaughan und Fiona Staples drin, was den lockeren Umgang mit Sex und mit Flüchen und Schimpfwörtern angeht. aber eben auch so mit Familie, Zusammenhalt, Patchwork, wie sich das halt so ergibt. Und ich habe auch in meinem Leben eine Menge Conan-Geschichten gelesen und viele davon waren in Comicform, sei es Marvel oder Dark Horse, klassisch oder modern, 70er oder 2000er. Und Conan ist so ein großer Archetyp für die Fantasy, dass ich gar nicht sagen könnte, nee, es steckt jetzt kein Robert Howard oder Conan irgendwo in den Prinzessinnen drin. Auch wenn natürlich ziemlich viele Jahrzehnte die beiden trennen, die beiden, ja, die Gruppe, die Prinzessin von Conan, dem Einzelhelden. Und da sich auch viel getan hat im Genre. Ja, und die Gruppendynamik, die du angesprochen hast, ich habe mir beim Schreiben manchmal gedacht, wahrscheinlich ist es so, wenn man einen Comic mit den X-Men, der Justice League oder den Avengers schreibt, du musst immer so wie im Rollenspiel eine Gruppe über den Plot bewegen und über den Spieltisch deiner Geschichte. Das Gute war, dass die Prinzessin eines Tages einfach da waren, als ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, jetzt will ich einen Fantasy, einen Schwert und Magie, einen Grimdark-Fantasy-Roman schreiben mit einer Söldnertruppe. Plötzlich hatte ich diese Idee mit Prinzessinnen, die zu Söldnerinnen werden und sich noch selbstironisch die Prinzessinnen, kursiv geschrieben, nennen. Und dann haben die sich so herauskristallisiert, die Figuren. Vielleicht so ein bisschen, wie ihr eure Rollenspielcharaktere teils auswürfelt und die sich dann teils aber so organisch ergeben. Also du hast auf der einen Seite einen Baukasten, auf der anderen Seite schaffen sich diese Figuren aber selber und formen sich in der Gestaltung in den ersten Schritten dann aus. Und wenn die dann da sind, dann sind die einfach authentisch. Du weißt, wie die denken und wie die sprechen, wie sie ticken. Und dadurch hast du dann auch eine gute, authentische Gruppendynamik, denn du musst ja eigentlich nichts anderes machen, als darauf zu vertrauen, dass diese Figuren sind, wie sie sind und dass das eine interessante Dynamik ergibt, die du einfach nur dadurch einfängst, dass du die Figuren sein lässt, wie sie gewachsen sind. Und vielleicht ist das das Geheimnis für, ich hoffe, eine gute Gruppendynamik wie in Die Prinzessin.
Und jetzt sind wir natürlich alle neugierig, wer diese Gruppe aus Prinzessinnen eigentlich sein soll. Daher, so als kleiner Rausschmeißer aus der Folge, erzähl uns doch nochmal, worum es eigentlich geht bei deinen beiden Romanen.
Also es würde den Mädels auf alle Fälle gefallen, dass sie die Rausschmeißerinnen sind, denn für Krawall in Tavernen sind sie immer zu haben. Also wie gesagt, die Prinzessinnen sind Schwert- und Magie-Fantasy für alle Fans von The Witcher, von Conan, von Critical Role, Vox Machina, von Dungeons and Dragons, was du schon erwähnt hast, um jetzt auch nochmal so ein paar Hausnummern zu nennen. Ja, und es geht eben um die titelgebenden Prinzessinnen. Das sind vier ehemalige Thronfolgerinnen, die das Leben jedoch zu knallharten Söldnerinnen gemacht hat. Also deren Lebensweg von wegen verheiratet werden, für einen Erben sorgen, wie halt viele Prinzessinnenleben in diesen mittelalterlich angehauchten Fantasy-Welten ablaufen. So ist es für die vier nicht gekommen. Die Spezialität als Söldnerin von ihnen ist es jetzt dafür, noch immer echte adlige Prinzessinnen, also die klassischen Maiden in Nöten, aus Gefahrensituationen zu retten. Und das in einer Welt voller Monster, Magie, Misskerle, Bestien, Bastarden. Die vier Prinzessinnen, das sind einmal die Anführerin, Ivy aus dem Hochland, das ist die starke Frau mit der Axt, die vorangeht. Dann haben wir Dekanra aus der Wüste, die Säbel schwingt und die Messer wirft und eine ausgebildete Meuchlerin ist. Das wird jetzt auch wieder dem einen oder anderen Rollenspielfan wahrscheinlich bekannt vorkommen. Dann haben wir Mev, die Schürzenjägerin der Truppe ist, mit der flinken Zunge und dem schnellen Schwert. Und die ist wirklich nie um den Spruch, ob doof oder nicht, verlegen. Ja, und dann ist da noch Zinn, das ist die schweigsame, aber harte Nordländerin mit den stählernen Fäusten und den schnellen Dolchen. Und diese vier, die sind schon eine ganze Weile als Truppe zusammen als Prinzessin und die haben leider auch schon eins ihrer Team-Members verloren, nämlich Mevs große Liebe, die Zauberin Sassifa. Und als sie nun eines Tages Navila retten, das ist also eine richtige Königstochter in klassischer Prinzessin-Manier, die entführt wurde, und als sie Navila eben auf so einer Waldlichtung retten, die sie ins Blut ihrer Entführer tränken, da entscheidet Navila, dass sie echt keinen Bock mehr hat, ständig entführt zu werden und gesagt zu bekommen, was sie tun soll und dass sie auch so eine Prinzessin werden möchte wie die vier Söldnerinnen und sich denen anschließen will. Und ja, dann wartet im ersten Band halt eine harte Ausbildung auf sie, ohne dass wir jetzt wissen, schafft sie es oder schafft sie es nicht. Sie muss viele Kämpfe meistern, viele Herausforderungen meistern, viele Gegner erschlagen, aber sie findet auch Freundschaft, Loyalität und so ein ganzes Stück weit zu sich selbst und ihren Weg. Und das ist halt unterm Strich dann ja traditionsbewusste, sagen wir mal brachiale und launige Fantasy, Abenteuer-Fantasy. Und geht mir schon um coole Action und deftige Flüche. Aber ich will halt auch moderne Impulse und Sichtweisen auch aus unserer Welt und eben auch aus der Betrachtung des Genres mit reinnehmen. Also es gibt auch augenzwinkernden Fun mit den Tropen aus Rollenspiel, Literatur, Comic und Film. Natürlich reite ich auf diesen ganzen Disney-Klischees herum, die mit Prinzessinnen so gerne assoziiert werden. Ja, und es geht natürlich auch um Selbstfindung, denn das gehört zum Leben von uns allen dazu. Und ja, im April ist der erste Roman bei CrossCult erschienen, Die Prinzessin 5 gegen die Finsternis. Im November, Anfang November, kam jetzt das in sich abgeschlossene Sequel Die Prinzessin, Helden und andere Dämonen. Da kommt als Nebenfigur so ein Herkules-mäßiger, ziemlich arroganter, halbgöttlicher Held namens Prytos dazu, für den die Prinzessin als Leibwächterin fungieren müssen, was die Gruppendynamik, die wir gerade erwähnt haben, ziemlich durcheinander bringt, weil der Typ sich natürlich für das Gelbe vom Ei hält und es nicht mehr wirklich ist und den Damen damit gehörig auf den Zeiger geht. Und dann gibt es noch Kurzgeschichten. Das ist einmal das gerade erschienene, zur Buchmesse in Frankfurt gerade erschienene Holiday Special 2023. Das ist eine Kurzgeschichte, in der die Prinzessinnen den Nordpol von Santa Claus einen Besuch abstatten. Denn als Prinzessin bekommst du einfach nicht so geschenkt. Du musst dir holen, was du möchtest. Und das gilt auch für Weihnachtsgeschenke. Und dann gibt es noch die Kurzgeschichte, die auch in Heftform erschienen ist. Das hat CrossCult beides produziert und drucken lassen. Die Prinzessinnen und die Bücherwürmer. Das Interessante daran ist, so hoffe ich zumindest, dass es meine Söldnerinnen in meinen Stammbuch- und Comicladen Hermkes Romanboutique in Würzburg führt, wo ich Gründer und Besitzer Hermke und die beiden jetzigen Besitzer Gerd und Bernie quasi zu Figuren gemacht habe in so einem fiktiven Würzburg. Und die Prinzessinnen kommen jetzt in den Laden und müssen sich da mit einer Buchwurmkreatur und auch den Buchhändlern herumschlagen. Und das war ganz witzig, weil es zum 42-jährigen Jubiläum der Romanboutique, die auch genug Rollenspiele hat, also in der Szene kennen wir uns ja alle und sind vernetzt und wahrscheinlich kennt der eine oder andere jetzt auch den Laden. Du hast vorhin mal Carsten Pohl erwähnt, der ist da auch ein Stammgast drin. Erwähne ich sogar in der Story. Also das ist so ein bisschen so ein Nerd- und Szene-Ding für die unterfränkische Szene hier in Würzburg mit meinen Prinzessinnen.
Sehr, sehr cool. Ganz viel Liebe geht raus natürlich an Hermkes Romanboutique.
Ja, unendlich.
Da war ich auch schon.
Ja, siehst du?
Den kenne ich auch.
Die Szene ist halt doch ein Dorf.
Ja, ich habe damals beim Hermke selber noch Romanhefte gekauft. Ich habe bestimmt 20, 25 Jahre lang Horrorromanhefte und Fantasy-Romanhefte gesammelt und gelesen. Und da war der Hermkes Romanboutique natürlich eine der Nummer 1 Nummern, um in Deutschland an alte Sammlerstücke zu kommen. Ne?
Genau, der alte Hermke, war wirklich so ein Sammler der alten Schule, Vollständigkeit über alles.
Na, da komme ich doch nicht umhin, nochmal zu verweisen, dass es mit Hermkes Romanboutique bereits mehrere Podcast-Folgen mit uns gibt, die natürlich alle super interessant sind, denn wir wissen alle, der Gast ist einfach super unterhaltsam. Okay, aber anderes Thema. Wir sind jetzt fertig. Ich danke euch, dass ihr Zeit hattet, um das Superhelden-Dasein und das Superhelden-Rollenspiel und natürlich deinen Superhelden-angehauchten Roman vorzustellen. Und ich wünsche euch noch ein wunderbares Jahresende. Ja, wir hören uns bestimmt nochmal wieder irgendwann.
Bis zum nächsten Mal.
Gerne und danke für die Einladung.